Happy Shooting, Folge 157, dem Luftschlauch mehr Luft geben.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Dann würde ich doch sagen, wenn du so in Eile bist, fangen wir einfach mal an.
Los geht's, auf.
Gas geben, schnell noch einen Schub aus der Flasche hier. Blöderweise ist es mit Burp-Beisatz.
Dein Problem, nicht meins. War vielleicht das Problem,
oder das Problem der Hörer. Ja, ich reiß mich zusammen.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Also los jetzt. Wer fängt eigentlich an?
Wir fangen beide an. Also, hier ist Happy Shooting.
Hallo, hier, wir reden einfach mal beide gleichzeitig.
Genau, das können wir nämlich prima.
Ja, also hier ist Happy Shooting. Das da drüben ist der Chris.
Und das da drüben ist der Boris und hier ist die Sendung zum Thema Fotografie. Wöchentlich meistens. Letzte Woche war es irgendwie. Nee, letzte war, oder?
Letzte Woche ist ausgefallen, weil ich habe ein Pferd gekauft.
Eben, ich wollte mich jetzt gerade fragen, also das mit dem Vierbeiner, das ist jetzt ernsthaft?
Ja, das ist jetzt tatsächlich.
Du hast jetzt dein eigenes Hotte-Hü?
Ja, also eigentlich hat Tanja das, aber naja, wir haben das natürlich zusammen gemacht, ist doch klar.
Und jetzt erzähl, wie ist es?
Ich weiß nicht,
was man bei Pferden fragt.
Vor etwa 2 Jahren hatte ich ja, glaube ich, in der Folge mal erzählt, dass ich reiten war. Das allererste Mal so quasi in meinem Leben auf Rügen. Und da haben wir auch eine Fohlengeburt miterlebt. Ja, und seitdem waren wir eben regelmäßig auf Rügen. Die Hörer haben das ja mitbekommen. Ich habe da ja viele Fotos gemacht dann und natürlich auch Reiten etwas gelernt. So richtig kann ich es ja noch nicht, aber ich kann mich oben halten.
Das ist
viel wert. Ja. Und meistens geht das Pferd auch dahin, wo ich will. Ja, also das geht schon. Und ja, da haben wir natürlich dieses Fohlen aufwachsen gesehen und beobachtet und uns auch ziemlich in sie verliebt. Ist ein Stutfohlen. Ist jetzt halt etwa 2 Jahre alt.
Wie heißt sie denn?
Frieda.
Frieda?
Genau. Ja.
Und ist 2 Jahre alt. Ich weiß, also ich bin ja da, also was Pferde angeht, bin ich ja doof. Ich bin so irgendwann von einem in die Hand gebissen worden, aber ansonsten eigentlich, ja.
Ja, du musst dir vorstellen, das ist ein Pferd, das kann eigentlich jetzt fast gar nichts. Das muss also alles erstmal lernen. Das muss man lernen, den Menschen als Rudelführer zu akzeptieren. Das muss lernen, am Führstrick zu gehen und stehen zu bleiben, wenn du das möchtest. Das muss lernen, die Hufe auf Kommando zu geben und auch zu halten.
Moment, Rudel bringe ich mir jetzt. Pferde sind doch nicht im Rudel.
Doch, es ist ein Rudeltier.
Ja, aber Pferd, das heißt doch anders, oder?
Ein Herdentier halt.
Ein Pferderudel.
Genau, das Pferderudel. Rudelgurken gibt es ja auch, aber das nennt sich auch anders. Wie dem auch sei. Du siehst, ich bin Experte.
Ich merke schon. Und du bist sicher, dass das ein Pferd ist, was du da gekauft hast, oder?
Ja, doch, definitiv.
Wie hoch ist es denn schon nach so
das, wie alt, 2 Jahre jetzt? 2 Jahre, das ist ein Quarter. Quarter-Stutfohlen. Das hat jetzt, ich würde mal schätzen, so 1,50 Schulterhöhe wird es schon haben in etwa. Ja.
Klasse.
Also nicht mehr und so das, ganz klein und auch recht kräftig, aber.
Und das habt ihr jetzt bei euch in der Gegend irgendwo in einem Stall eingelagert? Oder?
Ja, es gibt hier die Dream Ranch, das ist so ein Western-Reithof, sehr gut geführt, auch eingetragen und so. Und da haben wir spontan einen Einstellplatz bekommen und eben auch einen Weideplatz, ja.
Cool. Und jetzt heißt das also, ihr seid jeden Abend dort und
Pferd
striegeln und so.
Genau, Tanja ist heute Abend wieder da, ich nicht, weil ich sitze hier am Mikro. Ich war dann gestern da, aber ich versuche natürlich auch so oft es irgendwie geht, damit hinzufahren, weil es ja schon auch ein Abenteuer irgendwo.
Oh, das glaube ich. Dann werden wir in Zukunft viele Pferdefotos von dir sehen.
Ja, ich habe auch schon 2 von ihr online. Ich hätte schon viel mehr gemacht, aber ich komme im Augenblick nicht zum Nachbearbeiten. Ich habe die Inzikofen-Fotos noch nicht nachbearbeiten können, eben wegen Frieda. Ich habe die Frieda-Foto noch nicht nachbearbeiten können, eben wegen Frieda. Und ich hatte zwischenzeitlich ganz spontan, da ist mich ein Fotograf ausgefallen in Göttingen, bin ich spontan vom Tonstudio angerufen worden, Bandshooting zu machen für CD-Cover und Website und so ein Zeug. Mhm. Die Bilder sind schon online, aber nicht öffentlich. Das heißt, die werden gerade aussortiert. Das läuft so halt, dass man die Fotos macht, dann zeigt man die, dann sucht das Studio die aus, die sie haben wollen. Die werden dann bearbeitet. Wir haben vorher abgesprochen, so welchen Stil wir haben wollen. Und wenn die dann bearbeitet sind, dann darf ich die auch zeigen. Das heißt, da gibt es dann nochmal einen kleinen Bericht zum Bandshooting und Strobist und sowas, wenn das fertig ist.
Na cool.
Schon mal so als Vorschau. Was haben wir denn noch so an Themen heute?
Ja, dann gucken wir doch mal. Es gibt eine neue Aufgabe.
Und wir lösen die Druckaufgabe auf.
Richtig, dann eine Frage von Tobi zum Thema bessere Bilder machen.
Dann einen ganz tollen Link-Tipp für Do-it-yourself-Leute im Heimstudio.
Ja, dann haben wir rechtsdrehende Streulichtblenden.
Ja, ist tatsächlich, ne? Die drehen.
Ja. Oder links.
Wollen wir mal schauen.
Das also hängt vom Objektiv ab.
Oder ja. Ja, dann haben wir ein mega langes Feedback mit Informationen zum Blick in die Natur, zum Entfesseltblitzen und einer Preisstiftung für den Gewinner. Und das wird dann der Preis sein für den Gewinner, den wir heute auch ermitteln.
Das ist so lang, das darfst du vorlesen. Dann Danke. Haben wir noch was zum Thema Tilt-Shift-Objektiv.
Das ist ja gerade dein Steckenpferd. Außerdem hast du hier was reingeschrieben. Firmware-Update für die Panasonic LX3.
Jawohl, ja. Und dann gibt's einen Link-Tipp von Markus zum Thema Bildkomposition.
Dann haben wir Audiokommentare, heute eine ganze Menge drin. Also wer heute nicht drankommt, nicht verzagen. Wir bearbeiten das jetzt alles so Stück für Stück. Es geht um eine USA-Reise und das Equipment. Da Chris hat ja mal was erzählt und der Christian war jetzt auch in den USA und das hören wir uns dann nachher mal an.
Ja, dann schicken wir unsere Hörer in die Wüste, beziehungsweise einer hat eine Frage zu dem Thema.
Ja, dann gibt's noch zwei Feedbacks zum Thema Leica X1. Also ich habe ja tatsächlich mal die Massen polarisiert mit meiner Aussage in Inzighofen. Ja. Wer jetzt nicht weiß, worum es geht, der möge sich die letzte Folge anhören aus Inzighofen, wo ich mal über die Leica X1 abrotze. Ich würde auch sagen, da halten wir uns gar nicht lange auf. Hören wir mal an, was der Marc uns dazu eingeschickt hat.
Ja, moin ihr zwei, hier ist Marc aus Bremerhaven. Ich höre gerade eure Folge. Ich glaube, noch ist der Workshop daher. Viele Grüße zum Workshop, obwohl, wenn die meisten das hören, wird er wahrscheinlich vorbei sein in Inzighofen. Ich habe gerade mal kurz den Beitrag bezüglich der 35mm gehört, mal losgelöst davon, dass ich Leica-Fan bin, wie ihr ja wisst. Allerdings möchte ich mal dazu sagen, ich habe meinen letzten Urlaub eine Woche Brasilien mit meiner D700 und einem 35mm Festbrennweite bestritten, schwerpunktmäßig. Ja. Ich hatte zwar 75, 50 und 20mm auch dabei, wobei ich denke mal so 98% sämtlicher Bilder sind mit 35mm geschossen worden. Siehst hatte du? Dann zwischendurch das 21er mit und das 85 und das 50er ist im Hotel geblieben, weil ich mich da nicht mit rumschleppen wollte. Von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass das Konzept nur 35 oder 36 mm funktionieren kann, wenn man sich eben halt diszipliniert und wenn man mal über seine Library guckt in Aperture oder in Lightroom und einfach mal 35 mm oder zwischen 30 und 40 mm mal eingibt, da wundert man sich schon, wie viele Bilder dabei rauskommen, trotz Zoom-Objektiv. Macht euch mal einfach mal den Spaß. Es sind relativ viele, es sei denn, man ist natürlich Tierfotograf. Da werden sicherlich die langen Brennweiten schwerpunktmäßig sein, aber normal würde ich es einfach mal ausprobieren. Ist interessant. Nochmal viele Grüße, vielen Dank und bis demnächst. Tschüss.
Jo, da siehst du. Ich hab's ja gesagt. 35 mm ist eine der klassischsten Brennweiten.
Ja, sicherlich, aber wie er ja gesagt hat, so in 98% der Fälle und dann hat er ja noch andere Brennweiten dabei, ja, die er auch mal benutzt. Ja, aber kaum ist ja nicht. Boris, und wenn ich jetzt 1500 für eine Brennweite ausgebe und dann vielleicht nochmal schlappe 3000 für die anderen Brennweiten.
Viel bringt nicht. Aber übrigens ist die X1 ja ist eine Festbrennweite, kannst kein Objektiv wechseln. Also nee,
natürlich
brauchst eben, du auch kein Geld für andere Brennweiten ausgeben.
Nee, deswegen ist es ja teurer, weil du eine zweite Kamera brauchst.
Viel bringt nicht viel. Mach mal weiter. Wir haben, glaube ich,
noch. Ich finde die scheiße, aber es gibt von Steffen noch einen Kommentar dazu. Aha. Zur Leica X1. Er schreibt, liest du mal vor, das ist ja die Antwort auf mich eigentlich.
Ja, zur Leica X1. Ich finde es einfach sehr mutig, in der heutigen 15 bis 500 mm Zoomzeit so eine Kamera zum Preis einer ordentlichen DSLR anzubieten. Im Unterschied zu Boris denke ich aber, dass so eine Kamera ihre Daseinsberechtigung hat. Erstens verfügt sie sicher über eine extrem hochwertige Optik. Mal geschaut, was ein Leica El Marit 2,824 kostet. Und zweitens zwingt einen eine Festbrennweite zu mehr Nachdenken beim Fotografieren. In Klammer bin auch gerade auf einem 50mm Trip. Und croppen kann man ja bei 12 Megapixel auch noch ganz gut. Tja,
ja, das ist
meine
jetzt,
Meinung.
Meine Meinung? Ist natürlich klassisches Eigentor, weil ich ja immer empfehle, schnallt mal eine Festbrennweite drauf. Aber den Punkt, den ich ja meinte, und da fühle ich mich von einigen irgendwie deutlich missverstanden, wenn ich so die E-Mail-Kommentare sehe, die ich so kriege. Ich finde nicht schlecht, dass es eine Festbrennweite ist. Überhaupt nicht. Und die mag auch sehr gut sein. Ich finde schlecht, dass es eine fixe Festbrennweite ist, dass ich also gar keine Chance habe, wenn ich möchte, diese zu wechseln. Weil ja. Ich meine, Leica hat ja noch andere gute Objektive und mal davon abgesehen, dass der Preis jetzt nicht unbedingt die Qualität bestimmt, also auch wenn Leica teuer ist, muss sie hier nicht besser sein wie ein Nikon 24.
Du weißt schon, dass du gerade die gesamte Leica
das gemeint, ist mir so egal, ey. Ich habe eine Meinung und da stehe ich voll dazu, bis mich einer vom Gegenteil überzeugen kann. Ich hätte es halt cool gefunden, wenn das Ding wechselbar wäre, weißt du?
Tja.
Aber
und
so.
Ich bin immer noch der Meinung, Selbstbeschränkung ist das größte und beste, was du deiner Kreativität antun kannst.
Insofern, da kommen wir ja ganz am Ende nochmal zu. Da hast du natürlich recht. Aber ich will mich doch nicht mein Leben lang beschränken auf eine Brennweite. Also bei aller Liebe. Ich finde das so Panne. Tja. Aber bitte, es scheint ja offenbar einen doch viel größeren Kundenkreis zu geben, als ich auch nur in meinen wüstesten Träumen träumen gewagt hätte eben. Ja.
Dann hören wir jetzt mal in die Wüste rein.
Dann schickt mich in die Wüste.
Hallo ihr zwei, hier ist der Boris aus Steinbach. Ihr fragt immer so toll danach, deshalb schicke ich euch jetzt einfach mal auch ein Audiobuch mit einer Frage. Vielleicht ein bisschen schöner als immer nur vorlesen. Erstmal vielen Dank für euren tollen Podcast. Höre ich wirklich sehr gerne. Ihr habt ganz tolle Tipps. Und es ist immer super interessant zu hören, was so andere Leute für Fragen und Probleme haben und eure Antworten darauf. Meine Frage ist folgende. Ich fahre Anfang Oktober nach Marokko in die Wüste. Und natürlich muss auch die Kamera mit. Und ich bin momentan überlegen, was ich an Ausrüstung mitnehme. Ich habe eine Canon EOS 400D. Und vor allem Objektive sind natürlich eine wichtige Frage, um dann die Weite der Wüste dort einzufangen. Die anderen üblichen Tipps wie Kameraschutz vor Sand und so weiter lasse ich mal weg. Das ist mir weitgehend eigentlich klar, was man da tun sollte. Aber mir geht es vor allem darum, richtig schöne, knackige und auch lichtstarke Bilder zu machen. Dann habe ich mal ein bisschen gesucht im Internet. Man findet wirklich alle möglichen Tipps von A bis Z, von extrem Weitwinkel bis eher Tele zu verwenden. Ich denke, ich werde mir am Ende vom Tag meine eigene Meinung bilden müssen, aber mich würde einfach mal eure Meinung interessieren. Wie würdet ihr so eine Landschaft fotografieren? Was für Tipps hättet ihr? Was sollte man mitnehmen? Was sollte man bleiben lassen? Was hat sich vielleicht bewährt aus der Vergangenheit? Ja, würde mich einfach mal interessieren. In diesem Sinne, weiterhin alles gut mit eurem Podcast und mal schauen, ob das mit dem Audiobuch hier hochladen auch so klappt.
Ja, hat geklappt.
Hat super geklappt,
Boris. Bevor wir darauf eingehen, kurz, wer solche Audiokommentare mit diesem Audioboo hinterlassen will, das geht ganz einfach. Das ist eine iPhone-App, die heißt Audioboo, Audio-B-O-O. Und die ist gratis und damit kann man schlicht einfach mal schnell was aufnehmen und hochladen. Und wenn dann der Tag Knollepolle dranhängt, ja, kann man sich merken, ja. Knollepolle, dann finden wir es auch. Dann kommt es auch bei uns an. Wie du gesehen hast, es hat funktioniert. Also, du hast eine 400D und du willst in die Wüste. Ja, das ist natürlich jetzt ganz, also in erster Linie würde ich sagen, mal klassische Landschaftsfotografie.
Ja.
Und da gibt's klassische Landschaftsbrennweiten. Auch da übrigens wieder, viele Landschaftsfotografen haben die Festbrennweite drauf und zwar 24
Millimeter. Ja, war mir ja so klar. Du Arsch.
Ja, ich reib's dir rein, keine Sorge. Ja,
selbstverständlich.
24 Millimeter oder 36 ist auch noch. Aber du kannst natürlich Landschaft auch mit anderen Brennweiten fotografieren. Es gibt also durchaus auch, wenn man sich so Berglandschaften anschaut, die dann schön in die Tiefe gestaffelt sind, das funktioniert auch mit Telebrennweiten ganz gut.
Also ich war noch nicht direkt in der Wüste. Hast du gesummt?
Ja. Ja, das war meiner.
Okay. Ich war noch nicht in der Wüste, aber ich war auf Gran Canaria und da gibt es ja auch diesen Dünenstrand. Und in dem Urlaub hatten wir die Spiegelreflex dabei, damals noch analog, mit einem 24 bis, lass mich lügen, 85 ist es, glaube ich, Millimeter. Mhm. Und damit kamen wir sehr gut klar. Also wie du sagst, 24 Millimeter, natürlich jetzt echte 24, weil ist ja dann Vollformat.
Ja gut, auf einer 400D wäre natürlich da was weiteres nötig, wenn man echte 24 haben will.
Dann wenn du richtig man so fettes Weitwinkel haben willst, genau. Ja. Aber das war halt schön wegen Weitwinkel, da konntest du dann so im nahen Bereich auf der Düne irgendein Detail, so eine Sandale zum Beispiel, einfangen. Und im Hintergrund... Da liegen
ja auch schon viele Sandalen rum.
Ja, du kannst eine hinlegen.
Ach so, okay.
Weißt du, man komponiert doch ein Bild. Also legst du eine Sandale hin, die hast du im Vordergrund schön groß und dann im Hintergrund dann ja eben die Dünen und das Wasser und den Himmel und so. Das ist schön. Und so im 85mm Bereich, so, das geht in Richtung Porträtrichtung, konntest du halt schöne Porträts machen oder eben Details machen über den Dünenkamm rüber und am Strand natürlich. Also dieses eine Objektiv hatte mir da im Urlaub eigentlich ganz gut gereicht.
Ja, und speziell, wenn man in die Wüste geht, dann würde ich auch fast sagen, dann nicht zu viele Objektive, weil jeder Objektivwechsel in der Wüste hat auch die Chance, da ein bisschen Schmutz in die Kamera reinzubringen, Sand in die Kamera reinzubringen. Das ist ja dann doch ein leicht objektivwechselfeindliches Environment. Aber du hast ja gesagt, dass du dich damit schon beschäftigt hast. Also ja, für mich hat's, wir hatten ein paar Sendungen in der Vergangenheit, hatten wir es ja schon mal zu dem Thema, was mitnehmen, und für mich ist da mittlerweile ja das kleine Besteck angesagt. Mein 24 bis 105 ist für mich so eine ganz gute Allround-Geschichte, ist qualitativ gut genug und es ist eines dieser Dauer-Drauf-Objektive, die auch für einen Urlaub gut funktionieren, auch für anspruchsvolle Dinge.
Auf jeden Fall. Also das 24-105, ich habe gerade bei Ensoniq darüber berichtet, das hat zwar Kissen- und Tonnenverzeichnung, und zwar gar nicht mal so wenig, aber es fällt bei den meisten Motiven eben doch nicht wirklich auf. Also außer du hast wirklich extrem gerade Linien im Bild.
Ich sag mal, aber Architekturfotografie würde ich damit nicht unbedingt.
Schwierig, ja. Selbst das, gut, du kannst es ja korrigieren hinterher digital mit entsprechenden Softwaren. Also einfach mal bei Ensoniq reinhören. Aber ich nutze es unglaublich gerne, weil es macht sehr, sehr scharfe Bilder, auch bei Offenblende. Und es funktioniert einfach gut, ja. Es ist schnell, es ist leise, also kannst es eigentlich überall einsetzen. Tolles Teil.
Und wenn du ein bisschen zitterst, dann hilft es ja auch noch mit seinem Bildstabilisator.
Richtig, auch das noch, genau. Also seit ich das Ding habe, will ich eigentlich fast kein Objektiv mehr ohne haben.
Ist halt ein großes Objektiv, also von den Abmessungen ist es halt relativ,
stimmt.
Also im Vergleich zu so einem 50mm Joghurtbecher ist es natürlich schon, aber auch ist natürlich auch stabiler.
Aber eben auch deutlich flexibler. Also ich habe mich ansonsten verliebt in dieses 85-1.8. Sehr lichtstark, sehr kompakt, auch schnell und leise, sehr scharf, wenn man den Fokus richtig setzt. Das ist bei Blende 1.8 nicht immer ganz einfach. Aber ja, mit dem 24-108 bist du einfach flexibler. Ja, dann musst du halt mal mit dem ISO ein bisschen raufgehen. Stört mich selten. Ja. Also in die Wüste vielleicht tatsächlich nur ein Objektiv. Aber eben.
Ja.
Ich würde ein Zoom-Objektiv nehmen. Naja.
Ja, okay. Da, wie gesagt, da wollen wir jetzt nicht weiter drauf rumreiten. Wir haben noch einen Audiokommentar bekommen von Christian.
Das passt genau in das Bild. Ich spiele mal ab.
Hallo Boris, hallo Chris, hallo Happy Shooting Gemeinde. Hier meldet sich der Christian aus Rendsburg. Gerade frisch zurück aus seinem Urlaub in den USA. Genauer habe ich der Stadt Boston in Massachusetts einen kleinen Besuch abgestattet. Und ich kann nur sagen, wer die Chance hat, sich die Stadt mal anzuschauen, sollte diese Chance auch wahrnehmen. Die Stadt selbst ist wunderschön und die Menschen sind also, ja, sowas von nett. Die ersten zwei Tage habe ich wirklich gedacht, ich bin im falschen Film. Nein, also ich finde, die Stadt sollte man wirklich mal besucht haben und sich wirklich Zeit nehmen und nicht nur mal so für ein, zwei Stündchen rüberfahren und sich die Sehenswürdigkeiten angucken. Es gibt auch einiges neben den Berühmtheiten zu sehen. Weshalb ich mich aber eigentlich melde, ist Folgendes. Und zwar hatte Chris ja vor seiner USA-Reise sich kurz mal dazu geäußert, was er an Equipment mitnimmt, insbesondere an Objektiven. Und er hatte sich beschränkt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auf ein 24-70. Und ja, ich war so ein bisschen am Zweifeln, was nehme ich denn jetzt mit? Und ich bin seinem Ratschlag nicht gefolgt. Ich habe im Gepäck gehabt ein 24-120 und ein 70-200. Wobei ich jetzt im Nachhinein sagen muss, ja, Chris, nächstes Mal höre ich auf dich. Das Tele habe ich im Grunde nur für einen einzigen Einsatzzweck gebraucht. Das war nämlich beim Whale-Watching. Da hat es sich wirklich gelohnt, das gute Stück dabei zu haben. Ja, ansonsten hat sich mein Immer-Drauf-Objektiv, also das 24-120, bestens bewährt. Auch wenn mein Traum natürlich so ein schönes 20 bis 200 mit Blende 2,8 wäre. ja, das am besten auch noch bezahlbar. Aber gut, man kann nicht alles haben. Auf jeden Fall bleibt nächstes Mal sowohl der externe Blitz als auch das große Objektiv zu Hause. Und noch eine Kleinigkeit als Tipp für all diejenigen, die etwas weiter wegreisen, insbesondere in Ost- oder Westrichtung. Ich habe es nämlich verdödelt und meine Kamera nicht entsprechend der Zeitzone angepasst. Und als ich das gemerkt hatte, ja, da waren schon die ersten Aufnahmen im Kasten und dann war ich am Überlegen, was machst du jetzt? Stellst du jetzt noch um oder lässt es sein? Der Kontinuität zuliebe habe ich es also sein gelassen und als ich dann hier wieder zu Hause war, habe ich erstmal im Happy Shooting Forum gefragt, wie ich denn in Lightroom, denn das benutze ich, die entsprechende Zeitverschiebung eventuell nachkorrigieren kann. Und an dieser Stelle geht mein Dank an Steppenwolf. Der hat mir nämlich den Tipp gegeben, es ist ganz einfach und ja, zu einfach, deshalb habe ich es wohl auch nicht gefunden. Es gibt das Menü Metadaten und dort den Punkt Aufnahmezeit bearbeiten. Dort kann man also entsprechend Zeitverschiebung und sonstige Einstellungen vornehmen für entweder nur ein Bild oder natürlich eine ganze Auswahl von Bildern. Ist wirklich komplett simpel. Daher an Steppenwolf nochmal ganz, ganz lieben Dank. Ich bin jetzt total glücklich, zumindest was das angeht. So, ich mache mich jetzt hier wieder vom Acker und wünsche euch noch alles Gute. Und ja, ich bin mal gespannt, wann Herr Boris dann diesen Kommentar aus dem Bodensatz rausholt. Wir haben zurzeit noch Ende August, aber wahrscheinlich gibt's dann diesen Beitrag zu Weihnachten. Aber es ist ja egal, denn verreist und fotografiert wird ja eigentlich das ganze Jahr hindurch. In diesem Sinne, Happy Shooting!
Ja, das war der Christian Rohweder, der
übrigens frohe Weihnachten. Ich habe auch schon meine ersten Lebkuchen gefuttert.
Ja, ja, der Christian macht übrigens Radio Vitalien.
Ja, ganz genau.
Ja, also wer da mal reinhören möchte, das ist so ein Streaming-Online-Radio.
Vitalien,
V. Man merkt es auch, dass er sowas tut. Da kommt so, das kommen wir echt lasch dagegen her.
Ja.
Nee, klasse Tipp. Vor allem natürlich, ja, okay, nächstes Mal das Große nicht mitnehmen. Yes! Aber erstmal nicht auf mich hören, na, das ist mir aber typisch.
Ja, aber er hat es ja dann doch gebrauchen können. Das nächste Mal ärgert er sich dann und sagt, Mensch, scheiße, dass ich jetzt das nicht, naja.
Ja, und das mit Lightroom ist übrigens, das ist auch nicht ganz offensichtlich. Also man kann wirklich so 100 Bilder, also ich habe das zum Beispiel brauchen können beim Geotagging, wo ich quasi extern mit einem Logger die Geodaten geloggt habe und dann war das nicht ganz exakt richtig mit der Zeit und dann kannst du irgendwie 50 Bilder oder 100 oder 300 oder egal wie viel auswählen und dann korrigierst du die Zeit bei einem und dann korrigiert er die mit dem gleichen Delta bei allen anderen auch.
Mhm.
So, wenn du sagst, okay, ich möchte gerne 10 Minuten später die Zeit haben oder auch 5 Jahre später, falls du das Jahr falsch eingestellt hast, dann wird das bei den anderen Ausgewählten auch relativ zu diesem Zeitraum verändert. Also es ist richtig, es tut das, was man betet, dass es tun möchte.
Ja. Tja, direkt in den Menüs, da sieht man manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das ist nämlich schon ganz schön viel, was bei Lightroom so drinne steht.
Aber Urstellen bei Reise in eine andere Zeitzone, das ist ein guter Tipp. Das ist ein richtig guter Tipp, weil Bilder zur Lokalzeit, das hilft einfach. Also wenn man ein Bild hat, was dann irgendwie helllichter Tag ist und da steht irgendwie 23.30 Uhr in der Zeit, dann passt das nicht ganz zusammen.
Richtig. Kann einfach stören, auch wenn man danach sortiert oder danach sucht und so weiter. Jo. Du, wollen wir mal ganz kurz ein paar Twitter-Dinger hier durchchecken?
Ja, yep, machen wir.
Wieder den Tag HS-Frage bei Twitter. Immer wenn wir eine Show aufnehmen, sagen wir das vorher, dann könnt ihr einfach eure Fragen stellen. Und zwar nicht solche Fragen wie Do you like Tacos, sondern es soll um Foto gehen. Und da schreibt hier der Logolife, hallo ihr lieben HS-Pros, habt ihr Erfahrung mit smugmug.com oder nutzt ihr ausschließlich Flickr? Kann mich nämlich nicht entscheiden. Ich nutze nur Flickr und meinen eigenen Webspace. Zu Smugmug kann ich dir nichts sagen.
Also Smugmug, S-M-U-G, smugmug.com geschrieben. Ist auch so eine Fotosharing-Site. Kostet, glaube ich. Bin mir aber nicht ganz sicher. Vielleicht gibt es auch eine Gratis-Version. Ist etwas flexibler, was das Layout angeht. Und das Ding ist mit Flickr, ich mag Flickr aus einem Grund lieber. Und das ist, jeder ist dort. Das heißt, die Community ist einfach riesengroß. Und das hat unglaubliche Vorteile, wenn es darum geht, mal eben was zu sharen mit jemand anderem, kannst du fast von ausgehen, die anderen sind auch dort.
Dann fragt der Bams oder Bams, möchte auf Schulfest Fotos von Besuchern machen, Equipment sollte günstig sein, Tipps zum Umgang mit Baustrahlern?
Tipps zum Umgang mit Baustrahlern, Baustrahler haben ein relativ warmes Licht, das heißt, du musst unbedingt einen Weißabgleich machen, am besten mit einer Graukarte oder mit irgendeinem weißen Stück Kopierpapier, das reicht meistens auch schon. Also diesen manuellen Weißabgleich, auf Englisch Custom White Balance. Und da die Baustrahler eher so pumpförmige Lichtquellen sind, wenn du ein bisschen diffuseres Licht willst, dann kannst du zum Beispiel die gegen eine Wand strahlen lassen und dann quasi die Wand als Lichtquelle verwenden. Weiße Wand allerdings dann. Das sind so die Tipps dazu. Und nichts Brennbares in die Nähe, weil die werden unglaublich heiß.
Richtig. Und fressen unglaublich viel Strom. Also sieh zu, dass du den Strom von der Schule nimmst und dass du den nicht bezahlen musst.
Naja, 500 Watt, okay. Ja, stimmt schon.
Naja, wenn er zwei davon hat, sind schon 1000 Watt. Ja, so ist das. Ja, also nichts drüberlegen, nur weil du irgendwie einen schönen Farbeffekt haben willst. Das ist nicht gut. Ja, was haben wir hier noch? Siehst du noch
TW1 T-Mann 1A, was immer das auch für ein Mix sein soll, fragt, habt ihr eine Empfehlung für gebrauchte Macs, tauglich zur elektronischen Bildverarbeitung und für einen möglichst kleinen Euro? Wollte Apple mal antesten. Also es gibt von Apple dieses Refurbished-Programm, das weiß ich. Da kriegst du auch Rechner, die eben wieder als Rückläufer zurückgekommen sind, die quasi aufgebürstet haben, die so gut wie neuwertig sind und die auch eine entsprechende Garantie haben. Mit teilweise ganz ordentlichem Rabatt. Also da würde ich mal bei Apple auf Refurbished schauen. Wie heißt denn das auf Deutsch?
Ja, ich überlege auch gerade. Ich glaube, das heißt da auch Refurbished. Warte mal.
Bei dir klingelt was.
Ja.
Mit wem spricht Boris?
Ich habe stumm geschaltet.
Gut. Ja, nee, also nur als Hinweis mal als Refurbished gucken und das wäre so ein Tipp.
Ja, sieht man, wenn man auf Apple in den Shop geht, auf die Webseite und scrollt irgendwie, früher war es mal unten rechts, dann war es mal unten links, da ist wie so ein Recycle-Symbol. Und wenn man da draufklickt, kommt man in diesen Refurbished Store. In den Refurbished Store. English is my second mother tongue. Ja. Welche Fotografen oder Bilder haben euch inspiriert und weitergebracht? Fragt hier der Me Neither. Auch nicht schlecht. Muss ich dir ganz ehrlich sagen, mich gar keiner. Also ich habe einfach losgelegt, habe gemacht, habe rumexperimentiert und ansonsten gucke ich unglaublich viel bei Flickr, ich gucke viel bei Foto-Community, ich gucke viel in DSLR-Forum, in DF-Forum und in K-Nikon. Da schaue ich so rum, da stellen eben andere Leute wie du und ich Fotos vor und da gucke ich ganz oft, was haben die gemacht, wie haben die das gemacht und so weiter.
Also beeindruckend tun mich viele Fotografen, wenn ich mir so die Klassiker anschaue, sei das jetzt ein Eggleston oder ein Robert Frank oder Kappa mit seinen Kriegsaufnahmen oder jetzt auch als modernen Kriegsfotografen den James Nachtwey. Mhm. Und also es gibt einige, die mich beeindrucken. Dazu gehören auch ganz viele der Magnum-Fotografen. Also das ist
National Geographic hatte ich eine ganze National Zeit Geographic lang abonniert. Klasse
Fotografen, genau.
Habe ich aus Kosten- und Zeitgründen leider abbestellen müssen, weil ich kam einfach nicht mehr zum Lesen. Aber klasse Fotos drin. Was ich auch gerne mir angeguckt habe, sind Geo-Reportagen.
Mhm. Also wobei die Fotos in Geo finde ich fast noch besser als die in National Geographic.
Ja, also zum einen gibt es ja Geo-Reportagen teils im Fernsehen. Da kann man sich sowas anschauen. Weiß ich jetzt gar nicht mehr, auf welchen Sendern das heutzutage läuft. Ich habe es ewig nicht mehr gesehen. Und bei meinem Arzt lagen immer ganz viele von den Ausgaben, von den Geo-Ausgaben. Das sind teils Hammerfotos. Aber ich kann jetzt nicht sagen, wie die Fotografen heißen. Aber da guckt man natürlich, Mensch, was hat denn der da gemacht? Mhm. Wo hat er sich positioniert? Welche Brennweite war das wohl? Und so weiter.
Mhm. Also für mich ist immer ganz wichtig bei den Fotografen, was sie da für eine Aussage in ihr Bild legen, wie sie es komponieren. Und oft weniger dann die Bearbeitung und solche Geschichten. Also ich schaue mir diese Klassiker an und versuche rauszufinden, was hat der Fotograf dabei gedacht, was will er wirklich mit dem Bild zeigen. Und ja, aber also Inspiration, ich weiß nicht, ob man das Inspiration nennt, weil meine Fotografie ist schon weitgehend auf meinem eigenen Mist gewachsen. Also ich bin jetzt nicht unterwegs und suche mir jemanden und sage, den will ich jetzt emulieren, sondern versuche schon mein eigenes Ding zu machen und deshalb bin ich auch manchmal etwas vorsichtig mit den anderen Fotografen, weil ich habe immer so ein bisschen Angst, dass das dann meine Fotografie ja zu stark beeinflusst. Trotz allem, wenn man sich die anschaut, was die so gemacht haben, ist schon viel wegweisendes Zeug dabei, was man auch heute nach vielen Jahren oft noch unglaublich gut anschauen kann.
Nur ganz genau. Dann noch ein ganz kleiner Tipp noch von Peter Pan, 3710, keine Frage, aber hochinteressante Lektüre, nämlich die CT, und zwar das Sonderheft Digitale Fotografie. Das ist heise.de, Kiosk, Spezial, CT 0904. Das ist wahrscheinlich das Wichtige. Also Ausgabe 0904, das ist wahrscheinlich die Ausgabe 409. Na, wie auch immer. Also es gibt da ein Sonderheft, digitale Fotografie. Schaut mal nach auf heise.de. Ja, Firmware-Update.
Ach nee, Link-Tipp haben wir noch, ne? Achso, erster Link-Tipp, okay.
Und zwar von Markus. Hey ihr beiden, ich habe gerade auf meinem Blog eine kleine Hilfe über Bildkomposition zusammengestellt. Vielleicht ist etwas Interessantes für eure Show dabei. An bei der Link, den lese ich jetzt nicht komplett vor, der geht auf vanity-9.com. Dann kommt ein langer Link, den stelle ich in die Shownotes auf happyshooting.de. Mhm. Da zeigt er so anhand von Fotobeispielen so ein paar Kniffe, wie man eben ja das Bild etwas lebendiger oder etwas interessanter gestalten kann.
Und er hat auch unter anderem auf seinem Blog noch einen interessanten Beitrag zu seiner Nepal-Reise, der war nämlich auch dort. Und hat da so mit Fotos, auch ganz gute Fotos, hat er so ein bisschen ja, erzählt, wie es ihm da ergangen ist. Und das war ganz spannend, das mal anzuschauen.
Tja, also guckt mal rein.
So, jetzt aber zum Firmware-Update. Die LX3, meine Kompakte, die ich ja so immer wieder mal mit mir, immer mal mit mir rumtrage, auch in Inzighofen beim Klosterworkshop dabei hatte, hat eine neue Firmware bekommen. Firmware 1.3 war die alte, die neue ist die 2.0.
Juhu.
Also die Panasonic LX3 hat jetzt, ja, sie schreiben, sie hat einen besseren Weißabgleich. Der Autofokus ist ein bisschen schneller. Belichtungskorrektur, die bisher von plus minus 2 Blendenstufen ging, geht jetzt von plus minus 3. Man kann Weißabgleichsreihen machen, das finde ich schon ein bisschen spannender, vor allem wenn man mal irgendwo JPEG fotografieren muss. Also man kann den Weißabgleich eben von kühler auf wärmer über mehrere Aufnahmen sicher strecken lassen, dann muss man das nachher nicht mehr korrigieren, da hat man eine größere Chance, dass man das, was man will, auch drin hat. Was ich aber ganz spannend finde an diesem Update ist, die LX3, die hat ja diese große Flexibilität, was die Seitenformate angeht. Du kannst die stellen auf 4:3, auf 3:2, auf 16:9, also dafür gibt es richtigen Schalter am Objektiv. Mhm. Und das ist auch interessant, also die Spiegelreflex, die geben uns ja heute 3:2 von Seitenverhältnissen her, dann beim Video wird es eher 16:9 sein, 4:3 ist das alte Bildschirmformat, also eher das etwas fast schon quadratische. Und ja, mit dem neuen Firmware-Update wird zwar der Schalter nicht erweitert, aber es gibt einen Menüeintrag, wo man das Seitenverhältnis jetzt auf 1:1 stellen kann, also auf den quadratischen Crop.
Aber der macht nichts anderes, als dass er die Bildmitte nimmt und die Ränder dann abschneidet, ne?
Richtig, aber das Schöne an der Geschichte ist, dass du natürlich in diesem Crop-Verhältnis auf dem Display der Kamera bereits komponieren kannst.
Ach, er zeigt das auf dem Bildschirm schon vorher an, in der Live-Vorschau, oder was?
Du siehst das in der Live-Vorschau direkt auf dem Bildschirm.
Das
heißt, du kannst lernen, den 1:1-Crop zu sehen, beziehungsweise im 1:1-Crop zu arbeiten.
Ist spannend. Das quadratisches Format ist unglaublich spannend und gar nicht so einfach zu beherrschen.
Ja, weil man eben wirklich so diese etwas breiteren Formate gewöhnt ist. Und weil wir ja auch so sehen, die Augen stehen ja nebeneinander, nicht übereinander.
Genau.
Ja, ist ja so. Also wir haben auch ein breiteres, als wir, ja, würde dumm aussehen.
Ja, das weiß man nicht. Wenn wir alle so aussehen würden, würden wir es normal empfinden.
Genau, das ist wie Stereoboxen, die stellt man ja auch nicht aufeinander. Also
ja.
Ja, da müssten auch die Ohren
wegen
irgendwie.
Der, ja, wegen weil der das Ohren
würde
jetzt
anatomisch
das wird jetzt zu weit führen.
Jo. Also jedenfalls ist das eine ganz spannende Geschichte. Das ist so ein bisschen, wenn du komponierst auf dem Display und du stellst die Kamera auf Schwarz-Weiß, dann siehst du da das Bild ja auch meistens auf Schwarz-Weiß und kannst damit lernen, Schwarz-Weiß eher zu sehen. Und genauso ist das eben mit dem quadratischen Crop. Das finde ich das Spannende. Also damit werde ich jetzt mal auch mich ein bisschen beschäftigen, weil ja, der Quadrat-Crop hat eben so seine Eigenschaften, die andere Dinge nicht haben. Man kennt den quadratischen Crop so aus dem Mittelformat, aus der
ja, so aus der, das aus der ist Hass- ja kein Crop, und so. Da ist es ja das Vollformat.
Ja, aber eben. Also, nun ja,
es erzähl, ist auf jeden Fall erzähl den Mittelformat-Usern mal, dass sie einen Crop haben.
Nein, mache ich nicht. Also neue Firmware 2.0, Update runterladbar ab jetzt. Und
du sagst, es ist empfehlenswert.
Und danke an Thomas Soldwitsch, der hat das nämlich mir geschickt. Und ich habe es jetzt gemacht. Ich habe jetzt mal nur so ein bisschen heute ein Stündchen mit rumgespielt und bin eigentlich ganz zufrieden damit.
Ich finde das eigentlich ganz cool, dass die also tatsächlich Updates machen, die nicht nur irgendwie Fehler beheben, sondern auch wirklich neue Funktionen da reinballern.
Ja.
Das ist schon ziemlich cool. Ja, das gab es in der analogen Welt gar nicht.
Nee, nicht wirklich. Nee.
Ja.
Du hast die Kamera einschicken müssen zum Auseinanderschrauben.
Ja, apropos Auseinanderschrauben, der Tobi, dem ja sein Joghurtbecher in Zeghofen auseinandergepurzelt
ist. Also Joghurtbecher, das ist das 50er 1.8.
Ganz genau, das Modell 2. Dem ist es ja oben auf der Aussichtsplattform auseinandergepurzelt. Der hat mir getwittert, dass er es wieder zusammengekriegt hat und es tut wieder.
Ja, es tut wieder und er meint, er wüsste jetzt auch, wie es wieder zusammengeht und wieder auseinander.
Wow.
Worauf ich dann meinte, wenn man eine Sache nur oft genug auseinander und wieder zusammenbaut, hat man irgendwann zwei davon. Also Vorsicht.
Ja. Ja, und zwei davon hat man auch, aber nicht ganz mit einem Tilt-Shift-Objektiv, weil da kann man einen Teil von richtig aus der Achse ziehen. Ne?
Boris, du bist heute der König der Überleitungen. Ja, das Tilt-Shift, kurz was zum Tilt-Shift, da werden wir uns sicher in den nächsten Folgen auch noch ein bisschen rein vertiefen. Genau,
heute nur kurz, denn wir haben ja keine Zeit.
Na, ein bisschen haben wir ja noch.
Na gut.
Ein bisschen. Also ein Tilt-Shift ist ein Objektiv, was es dir erlaubt, die Achse der Frontlinse zu verändern oder einen Teil des Objektives in der Achse zu verändern. Stell dir das so vor, dass normalerweise hast du ist die Linse vorne parallel zur Kamera, beziehungsweise parallel zur Bildebene oder zum Sensor in dem Fall.
Genau, also parallel zum Film oder zum Sensor, ja.
Genau, und was man aber auch tun kann, was die Vollformatfotografen mit ihren Balkenkameras eh schon lange kennen, ist, dass man eben den vorderen Teil des Objektivs verkippen und verkippen kann. Du kannst also dieses Ding hin und her kippen.
So, dass die Frontlinse nicht mehr parallel ist.
Nicht mehr parallel ist, genau. Und das klingt erstmal doof, wozu braucht man das dann? Das ist der sogenannte Tilt-Teil vom Tilt-Shift, weil das Tilt-Shift hat zwei Funktionen.
Der Tilt-Teil ist auch der kompliziertere.
Das ist auch der kompliziertere, deshalb fangen wir damit an, dann haben wir das hinter uns. Der Tilt-Teil hilft uns, die Fokusebene, die nämlich auch normalerweise parallel zur Filmebene ist, zu kippen.
Das heißt, muss man erstmal verdauen, ne?
Das muss man sich erstmal überlegen. Also stell dir vor, normalerweise ist die Fokusebene parallel zu dir oder zur Kamera.
Ja, das heißt, in Klartext, du stellst dich irgendwo hin, du zielst auf eine Wand, die vor dir steht.
Ja.
Die ist 3 Meter entfernt, du stellst auf 3 Meter scharf, die ganze Wand ist scharf. Jetzt stellst du dich schräg zur Wand, sodass die Wand quasi in die Tiefe flüchtet. Genau. Du stellst wieder auf 3 Meter scharf, dann hast du eben, je nachdem wie weit die Blende geschlossen ist, einen mehr oder weniger schmalen Streifen von dieser Mauer scharf und davor und dahinter ist unscharf.
Richtig.
Das kennen wir
alle. Wie quasi eine Ebene, man kann sich das, wenn man so am ausgestreckten Arm so ein Blatt Papier vor sich hält, parallel zur Bildebene, dann könnte man sich das so quasi als Ebene im Raum vorstellen. Und so funktioniert auch die Schärfeebene. So, nun ist natürlich das Problem, wenn du zum Beispiel Landschaftsfotograf bist. Landschaftsfotografen lieben Tilt-Objektive, weil was passiert ist, du kannst jetzt zum Beispiel die Ebene kippen und zwar so, dass die Schärfeebene mit dem Fußboden oder mit dem Boden quasi eine Ebene bildet.
Okay.
Das heißt, jetzt hast du die Schärfe da liegen, wo du sie möchtest, auch mit einer weiter offenen Blende, musst also nicht so weit zumachen. Die Unschärfe liegt jetzt oben und drüber unter der Schärfenebene und drunter.
Also die Radieschen von unten sind dann unscharf.
Genau, die sieht man eh nicht. Und was drüber ist, wenn da nicht gerade irgendwelche Pfosten rausstehen, ist die Unschärfe eben auch in dem Bereich, wo man es nicht sieht.
Oder man macht dann wieder ein bisschen die Blende zu, was dann meistens reicht. Mhm. Und dann hast du die ganze Landschaft scharf.
Ja, weil das Problem ist, dass der Landschaftsfotograf, wenn er das nicht macht, dann steht er da und wenn er wirklich alles von vorne bis hinten scharf bekommen möchte, dann hat er bisher eigentlich nur zudrehen können, die Blende zumachen können und je weiter du die Blende zumachst, desto schlimmer wird der Beugungseffekt, der dann wieder sich negativ aufs Bild auswirkt. Das heißt, du kannst jetzt plötzlich wirklich mit weiter offener Blende arbeiten und trotzdem alles scharf kriegen. Das Gegenteil davon, das kennen wir zuhauf, heute sieht man das zuhauf, diesen Tilt-Shift-Effekt, wo man quasi die Schärfeebene ganz, quasi 180 Grad dazu dreht und dann so eine pseudo-geringe Schärfentiefe macht. Das ist dieser Miniatureffekt, den man immer wieder sieht. Da werden wir nächstes Mal noch ein bisschen was dazu erzählen, wieso der denn überhaupt funktioniert und wie man sowas machen kann, auch vielleicht ohne Tilt Shift. Der John Ferrer hat uns einen Link zu seinem Blog geschickt, wo er das mal so ein bisschen erklärt hat. Also wie man auch ohne Tilt-Shift diesen Effekt hinbekommt. Für mich ist das, naja gut, der Effekt, den halte ich so ein bisschen für ein Gimmick. Das ist so ein bisschen, naja, das wird wahrscheinlich wieder so eine Modeerscheinung sein, die halt nächstes Jahr kann man es schon nicht mehr sehen. Also für mich ist der Tilt-Teil von diesem Objektiv wirklich dafür da, die Schärfe besser dahin zu bekommen, wo ich sie haben möchte.
Man kann sie auch ohne Miniatureffekt machen. Also Miniatur ist ja dann meistens, man stellt sie irgendwo oben hin. Da reden wir nächstes Mal genauer. Ja. Aber du kannst es ja durchaus auch benutzen für, wenn du ein Produkt in Szene setzen willst, nicht als Verkaufsmotiv, sondern als künstlerisches Produktmotiv oder als Stillleben. Und du ziehst dann eben ganz untypisch die Schärfeebene durch diese, was weiß ich, durch den Obstkorb oder was, der Teufel. Wo man es also auch nicht dafür benutzt, den ganzen Obstkorb scharf zu haben, sondern vielleicht nur die Traube, die da irgendwo mittendrin steckt. Und das ist halt untypisch, weil wir sind es nicht gewohnt, ein Foto so zu sehen. Und dadurch erregt das dann schon ein bisschen mehr Aufmerksamkeit.
Ja. Wo ich es auch gesehen habe, war zum Beispiel beim Essensfotografen, der mit einer Vollformatkamera dann eben auch mit so einem dicken Balkenteil vorne dran, dann die Frontlinse so gekippt hat, dass die Kamera, die schräg auf den Tisch schaut, dann auch wirklich die Schärfe über den kompletten Tisch hat und nicht eben nur vorne und hinten irgendwie unscharf ist. Mhm. Ja, und dann gibt's den Shift-Teil. Der Shift-Teil, der verschiebt das Frontelement nach rechts, nach links, nach oben oder nach unten, also parallel zur Filmebene.
Und das ist so billig.
Billig?
Ja, das ist so billig, das ist so schrecklich billig, weil man sagt ja immer, das Ding, damit kann ich Perspektive korrigieren und sowas, ist eigentlich in der reinen Theorie, also in der Praxis stimmt das schon, ja, aber in der Theorie ist es Kappes, weil die Perspektive, also was man damit korrigiert, sind so diese kippende Häuser, ja, ich will ein Haus fotografieren, scheiße, ich bin zu nah dran, ich habe oben das Dach nicht mehr drauf, also kippe ich die Kamera nach oben. Was passiert? Sensorebene und die Hausfront sind nicht mehr parallel zueinander. Damit entsteht eine Flucht, eine perspektivische Flucht. Und die Linien nach oben verjüngen sich. Das sieht dann aus, als ob es nach oben enger, kleiner wird und damit kippt es optisch. Was man also machen muss, um das Haus oder die Architektur generell gerade zu haben, die Sensorebene muss immer parallel zur Hausebene, zur Frontmauer sein. So, das kann ich jetzt erreichen, indem ich da ein tierisches Weitwinkel drauf mache und ganz weit weggehe, also so weit wie eben nötig ist, dass das ganze Haus drauf ist. Und dann schneide ich den ganzen unteren Teil ab, weil ich den nicht haben will. Variante 1. Und Variante 2 sind diese Shift-Objektive, die nichts anderes machen, als dass sie einen viel größeren Bildkreis in die Kamera werfen können, als der Sensor ihn überhaupt auffangen kann. Kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ein normales Objektiv an einem Crop-Sensor. Ja, da ist der Bildkreis ja auch größer als der Sensor. Der Sensor nimmt einen Ausschnitt. Jetzt nimmt man zum Beispiel Mittelformat-Bildkreis an einen kleinen Bildkamera und jetzt macht man da vorne ans Objektiv eine kleine Stellschraube dran, sodass man das vordere Linsenelement rauf, runter, links, rechts fahren kann. Und was in der Kamera passiert, ist, dass der Bildkreis verschoben wird. Das heißt, die Abbildung des ohnehin viel zu großen Bildkreises wird über dem Sensor hin und her verschoben. Und das funktioniert dann jetzt so, dass dieser große Bildkreis vielleicht von meinem Standpunkt gerade noch so in der Lage ist, das ganze Haus aufzunehmen, wenn ich frontal drauf halte. Der Sensor in der Bildmitte sieht das aber nicht, da fehlt das Dach. Was mache ich? Ich schiebe das Linsenelement nach oben, damit, also das Bild liegt ja dann auf dem Kopf, ja, das wird ja gespiegelt und auf den Kopf rein projiziert. Damit wandert dieser Bildkreis dann in der Kamera und schon habe ich das Dach noch mit drauf, weil ich jetzt nicht mehr aus der Mitte des Bildkreises mich bediene, sondern vom Rand. Das ist der ganze Trick.
Ja, das ist der ganze Trick. Er funktioniert aber und zwar erstaunlich gut.
Genau. Wenn man das erstmal weiß, da gibt es ja diese Do-it-yourself-Bauanleitung. Ja? Nimm irgendein altes analoges Mittelformat-Objektiv und irgendwie ein Verbindungsstück, dass du das an die Kamera gepappt kriegst und dass du es halt rauf und runter bewegen kannst und fertig.
Ja, und was du natürlich damit auch tun kannst, das sind dann solche Geschichten, haben wir auch schon mal kurz drüber geredet, dass du zum Beispiel von der Seite vom Ufer eine Brücke fotografierst. Das sieht so aus, als hättest du die von frontal gemacht, also vom Wasser aus.
Weil sie ganz drauf ist, ja.
Eben, weil sie ganz drauf ist. Oder was auch ganz, ganz nett ist, willst du eine spiegelnde Fläche fotografieren, ohne selbst drin gespiegelt zu sein.
Ja.
Kannst du damit dann eben dich leicht seitlich davon positionieren und einfach diese Geschichte auf die Seite schieben.
Das ist unglaublich spannend für Leute, die eben Wohnungen zum Beispiel fotografieren, so Makler und sowas.
Ganz, ganz klassische Architektur auch wieder, ja. Naja, also auf jeden Fall ist das, und wenn man die jetzt beide kombiniert, dann kommt man in Teufelsküche, aber das geht. Man muss aber mit so einem Ding üben, vor allem muss man auch mit so einem Tilt-Shift üben. Also was ich da habe jetzt, ist das TSE 24 mit Blende, Offenblende 3.5.
Das ist das ältere, ne?
Das ist das ältere, das neuere kostet ja über,
glaub, über 2000,
2.200 Euro oder so ähnlich. Ich bin ja nicht ganz, und das alte, das habe ich mir natürlich jetzt auch gebraucht rausgelassen. Das ist von einem Architekturfotografen, der, ja, das wahrscheinlich hat er aufs Neue abgegradet und hat dann das alte auf eBay gestellt. Und
das Neue muss so grenzenlos geil sein. Ich habe in einem Forum mal ein paar Fotos davon gesehen, also auch in diesen Randbereichen, wenn man also ganz extrem shiftet, ist das immer noch verdammt gut von der Abbildungsleistung.
Naja, das also
ist,
das.
Also es ist den Preis wohl wert.
Das Alte ist aber auch nicht von schlechten Eltern, vor allem wenn du dir überlegst, dass du das jetzt gebraucht für auch im guten Zustand schon irgendwie für 500 bis 600 Euro bekommen kannst.
Was?
Jawohl, ja.
Hui.
Neupreis über 1600, glaube ich.
Ja, ja.
Also das, also wenn man Glück hat, so wie ich, dann kriegt man es für 550 Euro.
Ja, nicht schlecht.
Nee, also das war wirklich ein Schnäppchen.
Dafür hätte ich auch genommen.
Und ein gutes. Du musst allerdings natürlich auch berücksichtigen, das Ding ist ein manueller Fokus, also fokussierst von Hand.
Mhm.
Allerdings, wenn du diese
Fokus-Taste
drückst dabei,
ja.
dann wirst du von der Kamera dieses kurze Blinken auf dem
ja, der leitet das durch. Sehen.
Also der zeigt dir, hier ist jetzt scharf. Und
ich weiß gar nicht, ob das funktionieren kann. Also spätestens, wenn du tiltest, weiß ich gar nicht, ob der Autofokus damit noch klarkommt.
Ja, ich glaube, weil der dann irgendwie über eine Kontrastmessung geht, bin mir nicht ganz sicher. Was nicht funktioniert, wenn du getiltet hast, ist die, und auch wenn du geschiftet hast, ist die Belichtungsmessung. Also solltest manuell fotografieren und ja, das vorher messen. Und
da
dann
hilft ja unser Zonensystem, was wir auf den Workshops immer breittreten, nicht wahr?
Ja, vor allem jetzt dann Lichtworkshop.
So sieht's aus.
Naja, also jedenfalls Tilt-Shift ist für mich ganz, ganz spannend. Und was das Schöne ist, da das Objektiv einen sehr großen Bildkreis hat, hast du natürlich, wenn du es ganz normal frontal benutzt, also ungetildet, ungeschiftet, hast du natürlich nur den mittleren Teil vom Bildkreis.
Das Sahnestück.
Das Sahnestück, was dann natürlich, wir wissen ja, der Bildkreis wird nach außen hin, wird das Bild einfach qualitativ ein bisschen schlechter, ein bisschen unschärfer, ein bisschen mehr chromatische Aberration. Das ist bei jedem Objektiv so. Bei manchen mehr, bei manchen weniger, aber wenn du jetzt den großen Bildkreis anschaust und dann shiftest und tiltest du das Ding, wenn es gerade lässt, dann nimmst du halt wirklich nur das Beste vom Besten aus dem Bildkreis und das Ding ist knackenscharf, auch bei weit offen, wenn du richtig fokussierst.
Du fängst ja an zu sabbern, Chris. Also, den Link zu John Fehrer, zu diesem gefakten Tilt-Shift, zu dem gefakten Tilt-Effekt, zu diesem Miniatureffekt, stelle ich mal in die Shownotes auf happyshooting.de. Da könnt ihr nachgucken, wie das geht mit Photoshop. Und jetzt würde ich sagen, wir haben eine ganz, ganz lange Mail von Thorsten.
Ja, die darfst du vorlesen.
Genau. Hallo Happy Shooting Regierung, hallo Bodensatz. Tja, du bist gar nicht im Bodensatz gelandet. Was sagst du dazu? Also, nachdem Rolf Steinort in seinem Meet the Gimp mal erwähnt hat, dass er Gimp-Tutorial-Videos an so etwas wie Happy Shooting als Beigabe zur Verfügung stellen möchte, weil er nicht der Typ für Tutorial-Videos ist, habe ich doch mal geschaut, was er da eigentlich meint. Nun ja, und schon war es geschehen. Laut Presse ist die Schweinegrippe ja unschädlich. Der HS-Virus ist wohl auch unschädlich, führt aber zu einer vermehrten Gehirnaktivität und Wissenszuwachs. Ha, hört, hört. So, Spaß beiseite. Im Gegensatz zu vielen Hörern höre ich euch nicht zum Einschlafen, sondern habe eine Folge auf den Ohren, wenn ich durch die Gegend gehe und mich auf Motivsuche befinde. Stets tröpfeln eure Stimmen auf mich ein und sickern nach und nach in das Gehirn. Es ist einfach nur herrlich, euch beiden zuzuhören. Macht ruhig weiter so. Am besten so lange, bis Opa Sonic aus der Zeit erzählt, wo man noch 2D-Fotos gemacht hat. Weißt du noch, damals. Ja, war alles so flach.
Ich sehe uns schon als Städtler und Waldorf, ja, genau.
Ja, genau. Ja, er schreibt weiter. Ich selber fotografiere erst seit knapp einem Jahr, bin also auch mit dem DSLR-Boom eingestiegen. Was mir aber aufgefallen ist, und da interessiert mich, ob euch das auch so geht, ist, dass man die Natur extrem zu schätzen lernt. Vor einem Jahr hat man die Blumen etc. zwar auch bemerkt, aber sie nicht gesehen. Heute erfreut man sich an den feinen Strukturen in den Blütenblättern oder freut sich über Reflexionen, die der Tau auf den Stempeln hinterlässt. Diese Dinge sind mir vor einem Jahr nicht aufgefallen. Man schaut genauer hin und ich selber verstehe nun erst so langsam, wie schön und wichtig die Natur und Umwelt für uns ist. kann es sein, dass es kein Zufall ist, dass zum Beispiel die Geo, wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, so gute Fotos hat? Hm. Kann es sein, dass jemand, der sich für Fotografie interessiert, sich nach und nach auch immer mehr mit der Umweltthematik beschäftigt? Wie geht euch das? Ihr seid ja schon länger dabei, aber hat sich euer Blick für dieses Thema auch geändert? Da breche ich die Mail mal kurz ab, da können wir mal drauf eingehen. Also bei mir, muss ich sagen, Thorsten, ist das recht ähnlich. Also es ist jetzt nicht so, dass ich plötzlich zum großen Umweltaktivisten geworden bin. Das war ich früher in der Tat mehr als heute. Also ich komme da schon aus der Thematik. Aber es ist so, also man sieht einfach Details und man sieht Dinge besser und stärker und intensiver als früher. Also gerade wenn wir jetzt so unsere Workshop-Zeiten haben, dann brennt sich dann so dieser Fotoblick, dieser Motivsuche-Blick irgendwie ins Gehirn ein und man sieht überall irgendwie spannende, interessante Motive und sieht Details. In Inzighofen zum Beispiel sind wir durchs Donautal gegangen und haben da diese Grotten uns angeschaut, riesige Löcher in der Steinwand. Und für mich waren das nicht riesige Löcher in der Steinwand, sondern ich habe da fast Unterwasserszenen gesehen, weil die Steine hatten eben so ganz zart irgendwelche farbigen Texturen und Lichtreflexionen da drinne. Lichtreflexionen, weil eben das Licht durch die Blätter der Bäume so gebrochen wurde und eben unterschiedliche Farben in den Steinen, sodass ich dann eigentlich ein Foto gemacht habe und vorher schon wusste, ah, da sind Farben drinne, die will ich hinterher schön rausarbeiten und so weiter. Also man sieht das schon oder man sieht eine eigentlich langweilige Holztreppe, aber dann sieht man das Detail und sieht da die Textur in dem Holz und das Astloch oder irgendwo ein Riss in dem Holz. Ja, also ich finde das ganz spannend. Also mein Blick hat sich definitiv geändert.
Ja, also für mich ist es auch so, wobei das ist sich nicht speziell auf Natur beschränkt, sondern eigentlich in allen Bereichen. Ich meine, sei das jetzt, wenn ich in der Stadt unterwegs bin, Street Photography, ich schaue mir die Leute schon viel genauer an. Ich mache auch ständig, wenn ich durch die Gegend laufe, auch ohne Kamera, komponiere ich dauernd Bilder. Ich frame, ich habe so quasi so vorm inneren Auge habe ich so einen großen Frame, der durch die Gegend saust sozusagen. In der Natur genauso, ich schaue mir die Sachen viel gründlicher an. Es ist aber auch Architektur zum Beispiel. Ich habe einfach einen anderen Blick, seit ich fotografiere und das eben schon seit vielen, vielen Jahren. Und ich kriege es auch immer wieder auf einen Workshop mit, dass dann nach den mehreren Tagen die Teilnehmer sagen, ja, sie gucken eigentlich nur noch nach Fotos, wenn sie laufen, wenn sie unterwegs sind und haben quasi dauernd dieses Komponieren vorm inneren Auge. Also ja, das macht die Fotografie mit einem, das tut sie, absolut.
Tja, dann schreibt er weiter, was mir gerade gestern wieder aufgefallen ist und das sollte jeder Neuling neben mir auch mal ausprobieren. Wenn man einen zweiten Blitz hat, also quasi einen externen, diesen Remote-Auslösung und in einer Hand halten. Achso, er meint, wenn man einen zweiten Blitz hat, dass man diesen entfesselt, auslöst und in einer Hand hält. Also quasi statt Stativ oder statt auf der Kamera den Blitz eben lose in der Hand halten. Meist spricht man ja von entfesselt Blitzen und hat diese Blitze fest verteilt. Aber gerade beim Fotografieren von Pflanzen und Insekten habe ich gestern erkannt, wie viel Welten zwischen einer Aufnahme mit aufgestecktem Blitz und einer mit variablen Winkel bestehen.
Also da meint er jetzt seine Hand, weil er
seine Hand nichts
bewegen kann.
Genau. Ja, genau. Das muss man mal gesehen haben. Für euch ist das aber sicher kalter Kaffee.
Ja, das ist vor allem Thema unter anderem jetzt am Wochenende auf dem Workshop in Nordheim.
Exaktamente.
Licht, wo kommt's her, was tut's? Licht ist das zentrale Thema bei der Fotografie und da gehört eben auch das entfesselt Blitzen, weil wenn man frontal blitzt, dann muss man sich das so vorstellen, als ob man dem Gegenüber, als ob man auf der Stirn irgendwie so eine Grubenlampe hat und den anderen quasi in die Fresse strahlt, das sieht nicht aus. Ich meine,
also frontales Licht kann sehr, sehr schön sein, aber dann muss es auch von weiter oben kommen.
Ja, oder ganz frontal geht auch mit diesen Ringblitzen. Ja. Das ist auch so ein bisschen eine Modegeschichte, aber wie gesagt, da werden wir am Wochenende nochmal richtig gründlich drauf eingehen.
Ja, ganz genau. Ja, und ach so, einen habe ich noch. Neben mir liegt das Buch Landschaftsfotografie aus der National Geographic's Fotoratgeberreihe von Robert Caputo. Caputo, auch nicht schlecht. Wenn ihr wollt, dann schenke ich das einem Gewinner. Ich schicke es ihm dann zu. 321 Happy Shooting. Ja, dieses Buch, das nehmen wir doch gerne und geben es dem Gewinner, den wir gleich ermitteln. Also danke, Thorsten, für diese edle Spende.
Klasse. Und danke für die lange Mail. Das war echt schön zu lesen.
Ja, war schön strukturiert. Ja, dann so. Haben wir zur Ablösung, müssen wir zur Abwechslung müssen wir mal nicht selber lesen, ein Audiokommentar von Stefan.
Hallo ihr beiden. Erstmal danke für den besten Fotopodcast, wo gibt. Und dann nochmal ein spezielles Danke, weil dank eurem Tipp habe ich letztens durch einen Adapterring die alten Pentax-Objektive meines Vaters wieder reaktiviert. Was jetzt zur Folge hat, dass ich zum Beispiel mit der 50mm Festbrennweite Offenblende 1,7 endlich richtig mit der Schärfentiefe spielen kann, im Gegensatz zum Kit-Objektiv. Naja, und solchen Firlefanz wie Blende und Autofokus über die Kamera einstellbar braucht sowieso kein Mensch. Ja, und nach dem einen Tipp, der großartig war und mir neue Objektivwelten eröffnet hat für sehr wenig Geld, zum anderen Tipp, mit dem ich ein Problem habe. Ihr merkt schon, ihr seid schuld.
Oh, sind wir immer.
Ich habe mir für das Kit-Objektiv an meiner 450D eine Streulichtblende zugelegt. Bestellt bei Enjoyer Camera in Tulpenform und habe jetzt das Problem, dass beim Kit-Objektiv die Streulichtblende beim Fokussieren immer mitdreht. Kann also passieren, dass in extrem weitwinkligen Situationen, wenn die langen Flügel der tulpenförmigen Blende, ja, schweres Wort, doof stehen, dass die ins Bild reinragen. Daher meine Frage jetzt, gibt es da irgendwie Abhilfe? Muss man damit leben? Sollte man kürzere Streulichtblenden kaufen oder bei den Kit-Objektiven keine benutzen? Vielleicht sind die auch eh so scheiße, dass da die Streulichtblende sowieso nicht mehr hilft. Ja, was ist zu tun?
Ja, was
soweit
ist zu
von
tun?
Mir. Es grüßt euch Stefan aus Bochum.
Danke, Stefan.
Ja, super, Stefan.
Tja, die mitdrehende Streulichtblende.
Ja, das also, hängt, ja.
Das hängt natürlich, also die Tulpenform, die kommt daher, dass das Bild rechteckig ist und wenn man quasi von dem Objektiv ausgehend so diese rechteckigen Kasten mal sich so als Trichter vorstellt, dann kommt da eben diese Tulpenform bei raus. Das ist die ideale Form, um wirklich so viel wie möglich Streulicht eben fernzuhalten vom Bild. Aber, was soll man sagen? Wenn die sich natürlich mitdreht, dann hast du die irgendwann diagonal drauf sitzen und da das Bild nicht, also das Bild ja ein Seitenverhältnis wahrscheinlich 2:3 hat, kann das dann schon durchaus sein beim Weitwinkel, dass das in die Ecken reinragt. Das ist schade.
Ja, das kommt halt daher, weil das Kit-Objektiv, was du da hast, das ist eben außen fokussiert, sprich das Frontelement dreht sich. Und damit drehen sich auch alle Filter, die da draufsetzen. Und die Streulichtblende, die du da gekauft hast, wird eher vorne auf das Gewinde draufgeschraubt, wenn ich das richtig gesehen habe. Und damit ist das wie ein Filter und dreht sich dann mit. Das heißt, so eine tulpenförmige Streulichtblende ist nur tauglich für innenfokussierte Objektive. Oder eben, du brauchst eine Streulichtblende, die an dem Teil befestigt wird, der sich nicht mitdreht, sodass ich das Frontelement vorne frei drehen kann.
Tja, da kannst du nur von Glück sagen, dass du die bei Enjoyer Camera gekauft hast. Da war die wahrscheinlich auch nicht so teuer. Also was du tun kannst, ist notdürftig, nimm die Laubsäge raus und mach die langen Tulpenteile ein bisschen kürzer. Spricht nichts dagegen, musst halt dann visuell kontrollieren, dass das nicht mehr reinragt. Ist nicht die ideale Streulichtblende. Es gibt also früher waren die auch oft einfach nur rund.
Genau.
Ist auch nicht ideal, aber ist zumindest dann drehfreudiger. Das Problem hast du übrigens bei diesen frontfokussierenden auch mit Polfiltern, weil ein Polfilter ist ja auch winkelabhängig.
Ja, oder Grauverlauf.
Und wenn die sich drehen, musst du quasi erst fokussieren und dann nochmal den Filter anpassen. Und nun ja, vielleicht kannst du aber auch versuchen, die Streulichtblende einfach nicht festzuschrauben, sondern ein bisschen locker zu lassen. Weil wenn das übers Gewinde geht, dann müsste das ja eigentlich gehen. Dann hast du so ein, zwei Umdrehungen, bis die drin ist. Und wenn du die locker lässt, dann kannst du quasi nach dem Scharfstellen noch mal ein bisschen die Streulichtblende gerade drehen.
Das wäre mal ein Versuch. Ja, versuchen. Ich habe es mal versucht mit einem Polfilter. Wenn du dann vorne den Polfilter drehst, musst du extrem aufpassen, dass du nicht wieder ein bisschen am Frontelement zuckst, weil je nachdem, wie viel Schärfentiefe du hast, bist du wieder out of focus und so.
Hast recht, und die Kit-Objektive sind ja auch eh empfindlich, was das angeht.
Die haben immer ein bisschen Spiel.
Tja, na gut, ich meine, Lösung,
also entweder eine runde Streulichtblende, die kürzer ist, nehmen oder eben gar keine nehmen.
Ja, gut.
Oder ein innenfokussiertes Objektiv kaufen.
Gut, und das ist eben das Ding. Also die Kit-Objektive sind natürlich wirklich nur das Nötigste, was du brauchst, weil sie ja die Kosten der Kamera so niedrig wie möglich halten wollen. Also ich habe mal ein 18 bis 55er Canon Kit Objektiv gekauft für eine gebrauchte und das hat im Laden Neupreis, ich glaube, 75 Euro gekostet.
Du. Und die sind teilweise nicht schlecht von der Abbildungsleistung und so, also in einem gewissen Bereich. Also das ist nicht so, dass man damit keine Fotos machen könnte. Aber man hat natürlich Kompromisse einzugehen. Ist einfach so.
Bei dem Preis schon.
So, dann hat der Tobi einen Link-Tipp für uns, nämlich zum Thema Beleuchtung. Hallo ihr beide, hab schon mal folgenden Link geschickt, glaube aber, dass der irgendwo untergegangen ist. Daher schicke ich ihn einfach nochmal. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich ihn aus dem Bodensatz nicht nochmal rausfische.
Das hilft natürlich jetzt beim Bodensatz nicht wirklich, wenn alles doppelt und dreifach reinkommt.
Nee. Ja, aber ich habe den trotzdem genommen, weil ich fand den wirklich klasse. Da ich den Link sehr interessant finde für alle, die mal ins Home-Studio schnuppern wollen, also Heimstudio, zu Hause Fotostudio aufbauen. Das ist nämlich www.lighting-academy.com. Das übliche, wie cool euer Podcast ist, spare ich mir an dieser Stelle. Gruß, Tobi. Ja, Lighting Academy, das ist eine Seite, wer do-it-yourself, wer handwerklich begabt ist, auch nur mittelmäßig reicht schon, der sollte da mal hingucken, denn da wird gezeigt, wie man zum Beispiel mit einem Eimer, etwas Zement und einer Holzstange ein Lichtstativ basteln kann und ja, ähnliches.
Das ist eine Hammerseite, also wirklich, passt so ziemlich genau zu dem, was wir hier machen.
Ganz genau, also deswegen ganz, ganz gerne, findet ihr jetzt auf happyshooting.de zur Folge 157.
So, und jetzt die Frage an dich, Boris. Da ich in ungefähr 10 Minuten hier den Stecker ziehen muss und weg muss, sollen wir das nächste Thema auf nächstes Mal verschieben?
Das machen wir.
Dann kommen wir jetzt zur Auflösung der Druckaufgabe. Lassen wir mal den na, sind wir denn? Ach, das macht Spaß. So, der Würfel ist parat. Das klang jetzt auch. Okay. Lass mir das. Moment, Kamera hier auf die Seite.
27.
Und wir haben 27 Teilnehmer. Mhm. Jetzt gucken wir mal.
Und ich habe 85.
Machen wir wieder den Wettbewerb im Hochwürfeln. Moment. 25.
Den haben wir sogar.
25.
Ihr braucht uns übrigens auch keine weiteren Mails schicken zu Tipps wie, dass es Software fürs iPhone gibt, wo man per Zufallsgenerator
haben wir doch alles schon gehabt mit der
haben
Software.
Haben wir alles gehabt. Wir sind ja extra, ich habe also heute auch schon wieder eine E-Mail dazu beantwortet, wir sind extra zu diesen analogen Würfeln gekehrt, die uns ein Hörer geschickt hat, zu solchen 10-seitigen Würfeln. Das macht einfach mehr Spaß, das ist einfach echter.
Ja, und vor allem hört man es einfach auch besser. So. Wir wollen euch ja was für die Ohren bieten. So,
25, das Blutdruckmessgerät.
Blutdruckmessgerät von Nines.
Was? Nee, Nevin.
Nevin Spitteler.
Was auch immer.
Ja, könnte ein Name sein, könnte auch was anderes sein. Blutdruckmessgerät. Ein Foto mit einem Blutdruckmessgerät, ja.
Das ist fast ein Produktfoto, würde ich sagen.
Und das ist, was sehe ich denn da? Blutdruck 105 zu 206, das ist ganz schön hoch. Du solltest mal zum Arzt gehen.
Ja, das schreibt ja hier auch einer, der Glasstaub, nämlich in den Kommentaren. Ich hoffe, die Daten sind nicht echt.
Aber echt, du. Naja, wahrscheinlich ist das die Aufregung beim Fotografieren, die den Blutdruck in die Höhe treibt. Ja, was hat er gemacht? Er hat auf einem hellen Hintergrund, ich vermute mal auf einem weißen Blatt Papier oder sowas, quasi so ein kleines Tabletop-Studio selbst gebaut.
Oder so ein Ärztetisch.
Oder ein Ärztetisch, könnte auch sein. So ein Blutdruckmessgerät, das ist so ein digitales mit eben entsprechend Ziffern drauf. Dann siehst du so einen Schlauch auf der linken Seite und vorne eben diese Blutdruckmanschette, die so ein bisschen im Vordergrund liegt. Also du kriegst ein Bild und was diese Zahlen dann erzählen, kann man zumindest an den beiden Reaktionen, die es dazu gibt, schon ablesen. Es erzählt ein wenig eine Geschichte, nämlich den hohen Blutdruck. Zumindest wer so ein bisschen weiß, was ein hoher Blutdruck ist oder die Zahlen deuten kann, der wird sich dann seinen Teil dazu denken. Also insofern finde ich das ganz, ganz spannend. Ich hätte es fotografisch vielleicht noch ein bisschen anders umgesetzt. Es gibt schon ein klares Subjekt. Das Auge wird erstmal ganz massiv zu den Zahlen gezogen und auch nebendran zu diesen bunten, da sind so bunte, ja, so Indikatoren drauf, so eine Legende, was ist gut, was ist schlecht, also welche Blutdruckbereiche passen und welche nicht passen. Und das ist so der Farbklecks, auch mit einer warmen roten Farbe und Gelb, der so die Augen anzieht. Und dann landet man relativ schnell auf diesen Zahlen, weil es eben kontrastreich ist und weil es einem, ja, weil es vertraut ist, weil man es kennt. Ich hätte vermutlich links mehr Platz gelassen. Ich hätte es vielleicht auch mal ein bisschen aus einem anderen Winkel versucht. Ist mir so ein bisschen zu frontal, das Ganze.
Es wirkt sehr statisch. Aber ich meine, das kann durchaus beabsichtigt sein. Dann hätte ich aber wahrscheinlich entweder links diesen Luftschlauch, ist das ja wohl, entweder härter angeschnitten, dass er wirklich aus dem Bild raus und wieder reinkommt.
Stimmt, der ist exakt am Rand.
Ja, oder ich hätte ihm halt ein bisschen mehr Luft gegeben, weil es hätte vielleicht auch interessant ausgesehen, wenn das Messgerät noch härter an den Rand kommt.
Das ist schön, dem Luftschlauch mehr Luft geben.
Ja, genau. Bei dem Blutdruck muss das mal sein.
Ja, also. Hast du noch eins, was was hat er gewonnen?
Nevin Spitteler, du schickst mir bitte die Adresse. Ich gebe sie weiter an den, was haben wir vorhin vorgelesen? An den Thorsten, denn der wird dir dann dieses National Geographics Fotoratgeber Landschaftsfotografie zukommen lassen. Habe ich übrigens auch schon mal gelesen, ist ein tolles Buch.
Gut. Hast du noch eins?
Ja, und Bild Diamanten und Druck. Ist von Azrael 78.
Mhm. Das ist schön um die Ecke.
Ja, da sieht man einen Diamantenring, der wahrscheinlich auf einem Finger steckt, der mit einem Handschuh bekleidet ist. So deute ich das jetzt mal. Das kann natürlich auch einfach
ein Juwelier sein.
Kann so eine Auslage sein, so ein Prothesenfinger sozusagen, so ein künstlicher, wo man die so draufsteckt. Fand ich erstmal von der Idee gut. Also Druck, Diamant, also quasi Kohlenstoff unter hohem Druck ergibt den Diamanten. Ich finde es klasse, wie er die Struktur von diesem Ring herausgearbeitet hat. Ist so ein silberner Ring. Da sind sehr harte Kontraste, eine sehr starke Scharfzeichnung ist da drauf. Was ich an diesem Bild aber nicht so schön finde, ist, dass er diese harte Scharfzeichnung und Struktur über das ganze Bild, also über den ganzen Schärfebereich gelegt hat. Und der Schärfepunkt liegt dabei nicht exakt oben auf dem Diamanten. Also das sind so die zwei Punkte, die mich ein bisschen kribbeln. Ich hätte den Schärfepunkt wirklich exakt auf den Diamant gelegt. Das sieht im Augenblick so aus, als ob es eher so ganz paar Millimeterchen davor ist. Ist auch in diesem Makrobereich wirklich nicht einfach, das hinzukriegen. Und bei der anschließenden Bearbeitung, die wahrscheinlich, vermute ich mal, hier stattgefunden hat, nämlich beim sehr extremen Schärfen, da hätte ich diesen Handschuh oder den Stoff, der halt links und rechts vom Ring ist, ausgespart oder ihn vielleicht sogar etwas unschärfer gemacht, also unschärfer im Sinne von die lokalen Kontraste verringert, sodass diese hellen weißen Linien, diese helle Struktur nicht so sehr von diesem Ring ablenkt.
Ja, wobei es natürlich auch ein bisschen zum Ring hinführt.
Ja, ich finde es aber zu hart, weißt du. Es würde auch ohne funktionieren. Guck auf den unscharfen Hintergrund. Ja. Das ist jetzt sehr unscharf, aber wenn man sich jetzt diese Kontrastverteilung da vorne vorstellt, dann hast du immer noch sehr, sehr klare Linien, aber der Ring würde einfach mehr herausstechen. Das wäre etwas, was ich mal versuchen würde in der Bearbeitung. Ansonsten fand ich es halt von der Idee klasse und von der Struktur her halt.
Ja, und ich habe noch eins, das ist Bild Nummer 26. Das ist Pressure von Naturfokus. Mhm. Und das ist einfach ein extrem schlichtes, geometrisches Bild, was sehr formell daherkommt. Ganz sparsam im Licht. Das ist eine Lichtquelle, die so eine, ja, ich nehme an, das ist eine Sprühdose oder sowas, beleuchtet, die so 45 Grad Winkel diagonal links unten reinkomponiert ist. Du erahnst eigentlich nur, was das ist. Aber es wird dann klar, was es ist, durch den Sprühstoß, der so diagonal durchs Bild oben in die rechte Ecke verschwindet. Und das hat eine starke Aussage und es ist gut umgesetzt, was die Lichtsetzung angeht. Finde ich sehr, sehr gut.
In der Tat, ja. Kann ich und kaum was dazu ergänzen.
Und hat eine unglaubliche Schlichtheit und hat so diese Mischung aus diesen geometrischen Formen von diesem Sprühdingens, was immer das auch genau sein mag, man weiß ich jetzt gar nicht, und der organischen Form von diesem Sprühnebel. Das
könnte das ein Ganze Regner ist, sein.
Oder das. Und das Ganze sehr schwarz-weiß. Ob das jetzt schwarz-weiß fotografiert ist oder ob es nur schwarz-weiß ist, weil eben keine Farben da sind, das steht da sogar noch offen. Also finde ich gut.
Ich sehr gut. Klasse Licht. Kommt ganz stark von der Seite, betont die Struktur ganz gut.
Tja, und es gibt eine neue Aufgabe.
Nämlich?
Für nächstes Mal. Und die Aufgabe, der Titel ist Bodensatz.
Du bist gemein.
Wieso? Ist doch gut.
HS
Bodensatz. Macht doch mal genau, der Tag dafür ist HS Bodensatz. Ihr findet auf happyshooting.de die Anleitung, wie es geht. Da steht dann auch das Datum und alles drin. Kannst du vielleicht sagen, wie lange sie läuft, die Aufgabe?
Müsste ich kurz in den Terminkalender gucken. Wir sagen ja normalerweise immer 2 Wochen. Das wäre also der Donnerstag, jetzt muss ich gucken, das geht wieder, der Donnerstag ist der 1.
Ja, das
da fangen wir also an, dann haben wir 8, dann wäre der 15.
Ja, das könnte aber schwierig werden, weil ich nämlich von 12. bis 15. nochmal im Kloster bin, diesmal auf Englisch, halte noch einen zweiten Kloster-Workshop für meine Tipps from the Topfloor-Hörer.
Dann machen wir es ganz einfach, dann läuft sie bis zum 22.
Das ist eher wahrscheinlich, dass das funktioniert, ja.
No, so machen wir
wobei
das.
Wobei ich am 20. müssen wir schauen.
Obwohl, warte mal.
Warte,
wenn sie bis 15. läuft, dann lösen wir sie doch erst am 22. auf. Da bist du doch wieder da.
Jein, weil es könnte, also der komplette Oktober ist bei mir extrem holprig, weil jetzt haben wir ja den Northeimer Workshop, dann habe ich den Abbey Adventure Workshop.
Das ist mir scheißegal, wir lassen das jetzt bis zum 22. laufen und dann gucken wir, wie du klarkommst. So.
Weil dann bin ich in Brooklyn danach. Also wir müssen, mal schauen. Aber
bis irgendwie kriegen 22.10. läuft die Bodensatzaufgabe, ich habe das jetzt mal so beschlossen.
Okay, macht euch einfach drauf gefasst, dass es ein bisschen holpert. Über den Oktober, im November ist dann wieder alles gut. Ja, genau, in diesem Sinne, Aufgabe Bodensatz, viel Spaß damit. Ich bin gespannt. Endlich mal, kriegen wir endlich mal eine Visualisierung unseres Bodensatzes.
Richtig, die können wir dann immer, wenn wir was aus dem Bodensatz kramen, in den Blog stellen.
Zum Beispiel. Ja, dann würde ich sagen, in diesem Sinne,
ja.
Macht's gut, habt eine schöne Woche und
die nächste Folge gibt's dann wieder vom Workshop.
Richtig, die nehmen wir am Wochenende am Workshop auf. Und ja, Licht, bin gespannt, freue mich drauf.
Ja, ich mich auch.
Also
macht's gut, bis dahin. 3, 2, 1. Happy Shooting! So.
Das nenne ich Timing.
Ja.
Dann müssen wir aber den einen
kleine
den
asiatische übernehmen. Freundin.
Ich Timing. Nein. Dann gehe ich jetzt nochmal kurz pipi.
Mhm.
Und dann können wir loslegen.
Alles klar.
Bis gleich.
Sie hörten eine weitere Produktion von nSonic. www.nsonic.de.
This podcast is part of the Photocast Network. Get more great shows about photography at photocastnetwork.com. Photocastnetwork.com.